Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Hast du heute schon Sport gemacht? Hast du dein High-Protein-Müsli schon gegessen? Oder hast du dir beim Scrollen auf Social Media wieder mal vorgenommen, deine Ernährung umzustellen?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Der Hype um den perfekten und gesunden Körper ist omnipräsent. Fitness ist schon lange kein einfaches Hobby mehr. Proteinprodukte, Kreatin, Hyrocs oder Hybridstraining sind feste Bestandteile von unserem Alltag und dominieren Social Media. Aber wie gesund ist der Boom wirklich? Und wo hört sinnvolle Ernährung auf und fängt schlaues Marketing an? Mein Name ist Fabian Schmid und die und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit dem Fabian Krebs. Er ist ausgebildeter Ernährungsberater bei Peak Nutrition. Herr Krebs, herzlich willkommen im Durchblick.
Herzlichen Dank. Merci vielmals für die Einladung und bin sehr gespannt auf eure Fragen.
Ich war letztens im Laden und bin so durch das Regal durchgelaufen und dann ist mir ein Produkt aufgefallen, ein High-Protein-Joghurt, ein Naturjoghurt. Und dann habe ich es einmal verglichen. Normalerweise hole ich eben immer Magerquark und ich habe es einmal ein bisschen verglichen. Also der Preis war irgendwie 1,50 teurer gewesen und es hat weniger Protein drin gehabt. Und auf dem Magerquark ist aber nicht High-Protein drauf gestanden. Mir tut es einfach, dass der Fitness-Hype jetzt ein bisschen übergeschwappt ist auf unsere normale Ernährung. Wie erklären Sie sich das?
Ja, genau. Also ich denke, gerade der Mensch oder vielleicht wir sind halt immer ein bisschen optimierungslustig. Also das heisst, einerseits haben wir im Alltag immer einen hohen Leistungsdruck auch und möchten halt unsere Gesundheit, unsere Fitness immer optimieren. Und das führt sicher dazu, dass dort mal im Bereich der Ernährung schaut, was kann ich machen, wie kann ich meine Gesundheit optimieren. Social Media ist sicher auch ein Aspekt, der das Ganze, denke ich, auch noch verstärkt. Man sieht immer wieder neue Weltrekorde, neue sportliche Highlights, die es gibt. Und das führt einerseits dazu, dass man sich vielleicht auch durch das motiviert, aber andererseits halt auch die Ernährung in dem Sinn, der Fitness-Hype halt auch einfach tagtäglich konsumiert über die sozialen Medien.
Mhm, auf soziale Medien können wir dann später noch zu reden. Wer sollte denn eigentlich gezielt auf die Einnahme von höheren Proteinquellen achten? Gibt es da Personen, die Sie das besonders empfehlen?
Ja, grundsätzlich ist sicher Sportlerinnen und Sportler, was interessant kann sein, einfach weil die halt einen höheren Bedarf haben, einen höheren Proteinbedarf haben, aufgrund von der Verletzungen von Muskulatur halt, also der klassische Muskelkater oder Personen, die regelmässig einfach Sport- und Krafttraining machen. Dort ist sicher das Protein wichtig und dementsprechend der Bedarf auch höher. Auch bei Senioren, dort wird ein bisschen weniger darüber geredet, aber dort sehen wir sicher auch häufig noch einen Bedarf, dass die tendenziell weniger oder zu wenig sogar Protein essen. Teilweise aber auch, wo wir es jetzt viel einsetzen, ist auch bei Regeneration gerade nach Verletzungen, wo das Protein halt auch wichtig ist, für den ganzen Muskelabbau zu stoppen. Mhm. Oder zu hemmen vielleicht in diesem Ausmaß.
Jetzt, wenn ich so im Laden bin und sehe, wohl High-Protein-Produkt, kaufen wir das, ist schon auch so ein bisschen das Ziel vor Nahrungsmittelindustrie, um einem Menschen das Gefühl zu geben, mal jetzt hat er ein High-Protein-Produkt gekauft, jetzt kann er eigentlich, ist er safe für den Tag. Ist das schon auch so ein bisschen so eine Strategie, die man da fährt?
Genau, ja, also das Konzept, das man aus der Psychologie ein bisschen kennt, der Health-Halo-Effekt, also das zum Beispiel, eben, es kann High-Protein sein, es kann Bio sein oder etwas anderes, einfach ein Schlagwort und dann hat man das Gefühl, das Produkt muss gesund sein. Dass es eben wie so ein Schirm rundherum hat, okay, das wird einfach gut sein, weil es High Protein ist, aber ob es dann eben Verarbeitungsgrad, sonstige Stoffe, die drin sind, werden halt erzählt berücksichtigt.
Mhm, das bringt mich ja zur nächsten Frage. Ist dort, wo High Protein draufsteht, auch High Protein drin?
Grundsätzlich muss es eigentlich so sein. Also das heisst, wir haben dort schon auch eine rechtliche Verpflichtung, man darf ein Produkt nur anschreiben mit High Protein, wenn eben auch 20% der Menge auch Protein ist. Also eben auf 100 Gramm Lebensmittel wirklich auch 20 Gramm Protein drin sein. Erst dann darf man es offiziell mit High Protein deklarieren. Proteinquelle ist etwas, was man auch liest. Dort sind es 12% vom Produkt, wo Protein muss sein. Und darum haben wir in der Regel dort auch rechtliche Absicherung, dass es High Protein ist. Heisst aber nicht, dass eben zum Beispiel ein Magerquark, wo jetzt nicht High Protein draufsteht, nicht die 20 Gramm Eiweiß zum Beispiel drin hat oder die 20% abdeckt. So.
Ja, wo wir das Gespräch vorbereitet haben, der Kollege und ich haben das mal geachtet, habe ich mal wirklich einen Hüttenkäse, den man schon länger kennt, dass es eine gute Proteinquelle ist, haben wir aus dem Kühlschrank genommen. Da steht tatsächlich auch High Protein jetzt drauf, was vor irgendwie 5 Jahren noch nicht drauf gestanden ist. Also ist schon noch spannend zum Schauen. Auf was muss ich denn schauen? Also ich muss nicht, wenn ich jetzt einkaufen kann, dann muss ich nicht unbedingt auf das High Protein schauen, sondern auch allgemein so ein bisschen ausgewogen, oder?
Genau, also ich glaube, das ist sicher wichtig. Tendenziell oder eben ist es sicher auch wichtig, dass wir einerseits einen tieferen Verarbeitungsgrad haben. Das ist meistens bei den High-Protein-Produkten nicht immer gegeben, dass wir dann noch Zusatzstoffe, Zucker ergänzt drin haben. Also ich denke, das ist sicher ein wichtiger Punkt, weil dort hat meistens das Problem, dass wir eben noch erweiterte Substanzen drin haben, wo wir natürlich auch wissen, dass die nicht per se gesundheitlich förderlich sind und dementsprechend müssen wir sicher die reduzieren.
Da denke ich jetzt gerade vor allem auch an so Proteinriegel. Ich meine, die sind ja meistens mit Schoki überzogen und da kann man sich ja ausmalen, dass das wahrscheinlich nicht die besten verarbeiteten Produkte sind, oder?
Genau, also dort raten wir immer mit Peak eben zum Beispiel lieber schaffen wir mit ein bisschen Nüsse, mit ein bisschen Früchten, dort haben wir noch mehr Vitamine, wir haben noch mehr Antioxidantien drin, es ist unverarbeitete Lebensmittel und dementsprechend auch noch Ballaststoff drin häufig, was natürlich auch noch einen positiven Effekt hat, gesundheitlich gesehen.
Also wenn man jetzt in den Laden reinläuft und Bock auf einen Snickers hat und dann einen High-Protein-Proteinriegel sieht, ist das nicht unbedingt immer die bessere Wahl, sage ich jetzt einmal.
Nicht per se, genau. Also ich glaube, es geht dort auch darum, zu schauen, warum läuft man in den Laden rein und hat Lust auf den Snickers. Von wo kommt die Lust auf Süßes? Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema.
Jetzt gibt es noch das Proteinpulver. Für wer empfehlen Sie das?
Das Proteinpulver, denke ich, generell hat sicher einen schlechteren Ruf, als es tatsächlich ist. Es gibt schon Einsätze bei eben Sportlern, die zum Beispiel Mühe haben, auf ihren Proteingehalt oder ihre Proteinmenge pro Tag zu kommen. Ist es sicher sinnvoll, dort auch ein Proteinpulver mal gezielt einzusetzen. Ich habe vorhin Senioren angesprochen. Auch dort kann es unterstützend wirken, wenn der Appetit zum Beispiel eingeschränkt ist. Um da wirklich auch in halt kleineren Portionen mehr Protein können abzudecken. Und das heisst, da in ausgewählten Situationen ergibt es sicher Sinn zum Einsetzen, aber eben nicht, wenn jemand einen normalen Appetit hat, einen normalen Proteinbedarf hat, dann braucht es nicht zusätzlich noch das Proteinpulver.
Wie viel Protein kann der Körper überhaupt aufnehmen? Und gibt es da irgendwelche Empfehlungen für Leute, wie viel pro Tag man sollte nehmen?
Pro Tag der Mindestbedarf, und das ist mir auch wichtig zu betonen, das wird häufig ein bisschen falsch kommuniziert, sind 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Der Optimalbedarf liegt aber, und das sehen wir mittlerweile mit neueren Studien, tendenziell wahrscheinlich zwischen 1,2 bis ungefähr 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also das ist sicher so ein guter Richtwert, um sich daran zu orientieren in ausgewählten Situationen. Oder bei Sportlern kann der dann auch gezielt noch ein bisschen höher sein, bis vielleicht 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Pro Mahlzeit in dem Sinn ist es sicher so, dort hat sich die Wissenschaft auch ein bisschen verändert. Früher war es immer mal gewesen, ja, die 25 Gramm, mehr kann er nicht aufnehmen. Aktuell wissen wir, mehr ist sicher möglich zum Aufnehmen. Also der Körper nimmt auch größere Mengen an Protein auf, 50 Gramm oder mehr. Es braucht natürlich einfach eine längere Zeit, bis die Aufnahme stattgefunden hat. Tendenziell ist es aber sicher sinnvoller, wenn man nicht am Morgen 100 Gramm Eiweiß isst und den ganzen Tag nichts mehr, sondern die Menge natürlich auch aufteilt, eben auf die Hauptmahlzeiten, dass man immer einen Reiz hat von mindestens 20, 25 Gramm Eiweiß pro Hauptmahlzeit.
Aber das ist ja auch der Grund, warum Leute, die in der Diät sind, sagen, viel Protein essen, weil es halt einfach länger braucht, bis man es verdaut, oder? Also Protein braucht ja länger zum Verdauen als jetzt zum Beispiel Kohlenhydrat.
Genau, in dem Sinn länger und es ist auch energetisch aufwendiger zum Verdauen und führt auch noch zu einer besseren Sättigung, was dementsprechend eben gerade, wenn Kalorien ändern, ein bisschen reduziert werden, natürlich sich positiv auswirken kann.
Jetzt ein anderes Produkt, das seit vielen Jahren schon in aller Munde ist Kreatin. Jetzt, was war die ursprüngliche Verwendungsart von diesem Produkt eigentlich und wann hat es angefangen, so einen Boom zu werden?
Genau, also früher hat das Kreatin, das ist schon in den 1830er Jahren oder so, entdeckt worden. Bestandteil vom Fleisch gewesen, darum hat es ja auch den Namen Kreatin von Kreas, also vom Fleisch auf Latinisch. Und dann ist aber dem noch nicht in dem Sinn grosse Beachtung geschenkt. Dann ist so in den 1980er Jahren ist langsam die Forschung ein bisschen aufgekommen und erst so in den 1990er Jahren hat man gemerkt, dass es auch positive Effekte hat eben auf die Leistungsfähigkeit. Gerade bei einem Olympionik hat man gemerkt, er hat plötzlich gesagt, er nimmt Kreatin und ist irgendwo Sprinter gewesen und gemerkt hat auch, dass es scheint noch einen positiven Effekt zu haben. Und da sind auch die ersten Studien eigentlich rausgekommen, die einen positiven Effekt auf die Leistungsfähigkeit gezeigt haben. Und dann ist der Hype eigentlich ein bisschen losgegangen.
Und es ist ja vor allem so verkauft worden, ja, du baust extrem viele Muskeln auf mit dem und es steuert in den Wasserhaushalt in den Muskeln und ist alles ein bisschen auf Fitness und Muskelaufbau. Aber für was ist es sonst noch effektiv geworden? Es hat ja noch viele andere wirkvolle Effekte, sage ich jetzt mal.
Genau, also sicher einerseits nicht nur wegen Muskelaufbau, sondern vor allem aber auch wegen der Leistungssteigerung. Also das Kreatin ist eigentlich, oder das Kreatinphosphat in dem Sinn, ist wie ein Energiespender für das ATP, also für die Energie in der Muskulatur, einfach gesagt. Und wenn wir natürlich mehr von dem Kreatinphosphat in der Muskulatur haben, können wir das ATP schneller wieder resynthetisieren. Also das heisst, wir haben mehr Energie, gerade bei Sprints oder bei intermittierenden Sportarten wie im Fußball. Wir arbeiten hier im Medical Center viel auch mit Fußballspielern zusammen. Und dort ist zum Beispiel auch für diesen Bereich interessant. Natürlich der ganze Muskelaufbau. Was aber auch sinnvoll ist, jetzt bei uns brauchen wir es viel auch im Rehabilitationsbereich, weil wir dort halt auch den Abbau von Muskulatur ein bisschen hemmen können und auch in Kombination mit der Physiotherapie eigentlich auch wiederum den Muskelaufbau, gerade zum Beispiel nach einem Kreuzbandriss beim Fußball oder so, wieder kann optimieren. Und eben gerade kognitive Effekte scheinen sich auch noch ein bisschen abzuzeichnen. Dort ist die Evidenz noch nicht ganz so gut, aber es zeigt schon, dass es gerade bei Personen zum Beispiel, die Schlafmangel hatten, hilft, dass man eben ein bisschen schneller in dem Sinne denken kann, weil halt auch das Hirn sehr viel Kreatin und auch sehr viel Energie schlussendlich braucht.
Also wenn ich jetzt fragen müsste, wer es alles alleine, dann ist die Antwort so ziemlich breit gestreut, oder auch ältere Leute in dem Fall?
Genau, dort auch ältere Leute können profitieren, sicher auch in Kombination mit einem Krafttraining. Ich denke, das ist immer wichtig, dass wir beide Aspekte gleichwohl haben, oder so kann man es wie synergistisch brauchen. Und auch Personen, die sich aus ethischer Überzeugung vielleicht dafür entscheiden, kein tierische Produkte oder kein Fleisch zu essen, haben wir auch etwa 10-15% tiefere Kreatinspeicher. Und dort hilft sicher auch oder kann es unterstützend wirken, wenn man Kreatin supplementiert. Genau, also die Personen können dort voll profitieren.
Gibt es Gefahren bei Einnahmen von Kreatin?
Kreatin ist sicher grundsätzlich von den Supplementen her eines von der sichersten Nebenwirkungen. In dem Sinne sind also nicht in dem Sinne bewiesen, dass es irgendeinen negativen Effekt kann haben. Kann man mittlerweile sagen, okay, das sollte wirklich sicher sein. Grundsätzlich können aber natürlich schon Nebenwirkungen entstehen, wie zum Beispiel vielleicht mal Durchfall, gerade durch die wasserbindende Eigenschaft auch im Darm. Natürlich kann auch sein, zum Beispiel Kopfschmerzen ist teilweise noch das Thema, das berichtet wird, oder Wassereinlagerungen. Aber das spricht das vor allem Gewichtszunahme, aber das sind Themen, die, wenn wir im normalen Rahmen sind, eigentlich sehr, sehr gering sind. Also zwischen den 3-5 Gramm.
Also generell so Nahrungsergänzungsmittel sind ja nicht rezeptpflichtig, aber man sollte sich ja gleich an die Vorgaben halten, wo der Hersteller draufschreibt, wie viel man soll reinnehmen pro Tag, oder?
Genau, also ich glaube, das ist immer wichtig, eben die Aussagen, die ich drauf habe zur Sicherheit. Die sind natürlich in einem Bereich von 3-5 Gramm pro Tag oder vielleicht bei einer kurzfristigen Ladephase von maximal 20 Gramm pro Tag und nicht, wenn man es übertreibt. Ich glaube, das ist wie bei jedem Supplement, wenn man es zu hoch dosiert, dann kann es natürlich einen negativen Effekt haben.
Wir haben am Anfang ein bisschen darüber geredet, über den ganzen Hype und Social Media. Warum denken Sie, das generell, also man kann ja beim Fitness eigentlich nicht wirklich mehr von einem Hype reden, weil es ist ja seit Jahren ist ja immer wieder ein bisschen am Kommen. Es gibt einfach wieder immer neue Hypes, zum Beispiel das ganze hybride Training, den Hyrox-Wettkampf hört man immer wieder. Also, und lustig ist, ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen zu joggen. Bei mir ist Social Media einfach wirklich voll mit, ja, die Pace ist gut, die Pace ist gut. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, hey, ist doch einfach gut, wenn du einfach mal gehst und musst nicht immer messen mit anderen. Wie erklären sich das, dass das wirklich konstant so in aller Munde ist?
Ja, ich denke eben, wir wollen halt immer neue Sachen machen, uns neu herausfordern in dem Sinn, eben neue Challenge, sei es ein High Rock, sei es ein Marathon, wenn jetzt fast wenn ihr anfängt zu laufen, oder sei es eine Velotour, eine längere, das, ich glaube, ist ein bisschen die Natur auch vom Mensch. Und ja, die anderen Faktoren, eben die Leistungsoptimierung und Social Media verstärken das einfach, weil man das halt tagtäglich immer wieder sieht, denkt, oh, das ist mal eine gute Idee. Und ein Teil davon ist sicher auch so ein bisschen das Community-Gefühl, ja, das häufig aufkommt, eben, ich gehöre dazu, ich bin jetzt auch ein Läufer, oder ich bin jetzt eine Läuferin, oder ich habe jetzt auch einen Hyrox gemacht. Das ist etwas, wo, denke ich, der ganze Sozialbereich, wo halt wir Menschen in dem Sinne auch brauchen und vielleicht auch suchen.
Wer kann denn Sport zur Sucht werden, wenn man sich stets mit anderen vergleicht?
Es wird sicher dann gefährlich, wenn man die ganzen Signale, die ihm der Körper sendet, nicht mehr wirklich tut, auf die tut hören. Also wenn man eben im Schmerz reintrainiert, wenn man körperlich müde ist, sich nicht mehr erholt und dementsprechend gleich immer noch weiter trainiert, einfach weil das wie ein Suchtgefühl ist und man vielleicht auch einen Teil vom Körper weiss, hey, das ist nicht gut, aber oder vom Kopf in dem Sinn, aber man macht es trotzdem. Und dann wird es gefährlich und gerade bei Sportlern sehen wir dann viel aus ein sogenanntes relatives Energiedefizit-Syndrom, was sich dort entwickelt. Und das ist im Breitensport genauso das Thema wie im Profisport, weil wir dann schlussendlich vor Ernährung jetzt halt vielleicht auch eine Unterernährung haben. Und das verstärkt dann meistens noch die Problematiken.
Sie kriegen ja sehr viele Anfragen. Gibt es da eigentlich auch mal Anfragen, wo die Leute nach illegalen Substanzen fragen, wie das auf den Körper wirkt, so zum Beispiel Steroide, jetzt gerade wenn ich an Krafttraining denke?
Das kommt ab und zu vor. Ist sicher jetzt nicht an Tagesordnung, aber wir haben auch schon Anfragen gehabt. Und ja, das ist, denke ich, etwas, was vielleicht auch eher ein bisschen im Schatten, sage ich mal, stattfindet irgendwo. Aber bei uns jetzt nicht etwas ist, wo wir gerade tagtäglich 5 Anfragen bekommen, aber es kommt sicher vor, ja.
Frage noch zum Schluss, wie denken Sie, ist der Fitness-Hype überhaupt noch gesund?
Das ist eine sehr gute Frage, die, denke ich, man nicht mit Ja und Nein kann beantworten. Ich glaube, er ist insofern gesund, als dass man sicher dazu führt, dass viele Personen sich eben rauskommen, dass sie joggen, dass sie auf Velo fahren, dass sie Sport machen generell, dass sie auf die Ernährung aber auch schauen. Ich glaube, das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung hat sich sicher auch verbessert. Aber ich denke, es gibt auch vielleicht auch Personen oder Leute, die dort auch Mühe damit haben oder dass das Ganze dann eben zu einer Sucht kann werden. Und dort sehen wir sicher auch grosse Probleme, wenn es dann eben in eine richtige Sportsucht oder Essstörung und so weiter kann gehen. Genau.
Herr Krebs, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Herzlichen Dank.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere es doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabio Schmid. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.